Lanz und Precht.
Schönen guten Morgen, Richard.
Guten Morgen, Markus.
Seit wo erreiche ich dich? Du klingst so ein bisschen nasal.
Ja, das stimmt. Ich habe meinen guten alten Virus wieder.
Ich auch.
Ja, der begleitet mich jetzt schon liebevoll seit über 2 Monaten. Ja, und mal ist er sehr präsent und mal verschwindet er so ein bisschen. Aber irgendwie geht er nicht mehr weg.
Ja, das ist interessant. Es sind viele Leute krank im Moment und ich habe irgendwie so ein Gefühl, seit Corona ist es mehr geworden.
Ich hatte vorher über ganz, ganz, ganz viele Jahre keinerlei Erkältungskrankheiten und irgendwie kann mein Immunsystem sich jetzt nicht mehr wehren wie vorher.
Gibt ja auch wenig Grund zur Freude für das Immunsystem, um jetzt mal eine ganz brachiale Überleitung zu versuchen.
Ja.
Und nicht ohne uns vorher, Richard, finde ich, einmal ganz kurz einfach zu bedanken. Gab dieser Tage eine Hitliste sozusagen von Apple, glaube ich, was Podcasts angeht. Und wir sind auf der Plattform der meistgehörte Podcast dieses Jahres gewesen. Dafür will ich einfach nur mal Danke sagen.
Ja, ich finde auch, das ist ein Anlass zu großer Dankbarkeit an all die Hunderttausende oder es sind ja gar Millionen von Menschen, die uns gerne zuhören. Und die haben uns jetzt auf diesen Rang katapultiert und dafür bedanken wir uns ganz herzlich.
Ja, Richard, bevor wir über ein Thema sprechen, das gerade wieder sehr, sehr virulent wird, Ukraine, die Eskalationsstufe, die das jetzt mittlerweile erreicht, die kriegen wir alle mit. Storm Shadows werden erstmals auch auf russischem Gebiet eingesetzt, also westliche Marschflugkörper erreichen Russland. Die Attackams, die amerikanischen Marschflugkörper erreichen Russland. Russland seinerseits feuer zum ersten Mal eine Interkontinentalrakete ab. Die Deutschen sind mittlerweile sehr zwiegespalten. Es gibt eine aktuelle Umfrage, in der sich die Hälfte für Waffenlieferungen an die Ukraine ausspricht. Die andere Hälfte, die dezidiert sagt, nein, wollen wir nicht mehr. Ich kenne ein bisschen die Situation aus Amerika. Die Amerikaner haben genug davon, Weltpolizist zu sein und so weiter und so weiter. All das werden wir gleich besprechen, Richard, aber vorher einmal und vor dem Hintergrund läuft das ja ab in unserem eigenen Land. Regierungskrise,
ja.
Die Frage, was passiert da gerade an der Spitze der SPD, aber auch, wie bewertest du das, was über das Gebaren der FDP jetzt ans Tageslicht gekommen ist?
Ich fange mal mit der FDP an. Ich meine, wir haben ja Podcast gemacht und ich habe die Hauptverantwortung für das Scheitern der Koalition auf Christian Lindner gelegt, weil ich gesagt habe, der wollte raus. Ich konnte zu dem Zeitpunkt noch nicht wissen, dass ich wirklich recht hatte. Ja, also inzwischen ist das ziemlich gut dokumentiert. Du hast gesagt, du fandst das mit seinem Papier heldenhaft und du hast überhaupt nicht den Verdacht gehabt, dass hier jemand über Wochen, ja, die Regierungskoalition mit Absicht hat scheitern lassen. Du hast jetzt die Möglichkeit, das zu bedauern. Also wenn das stimmt, was hier recherchiert wurde, dann war von Ende September an der Plan gefasst worden, ja, als Operation D-Day. Ja, der Plan gefasst worden, wir lassen mal die Koalition platzen. Das heißt, Deutschland hat dann über 5 Wochen lang keine funktionsfähige Regierung gehabt, weil ein Koalitionspartner seinen Ausstieg vorbereitet hat. Das ist an Verantwortungslosigkeit nicht so einfach in der bundesrepublikanischen Geschichte zu überbieten.
Ja, tatsächlich, ich konnte mir das auch nicht vorstellen und ich fand auch die Reaktion, weil du sagst, ich muss da mal Christian Lindner neu einordnen, die Reaktion fand ich schon seltsam, sich vor die Presse zu stellen nach diesen Enthüllungen und zu sagen, wo ist eigentlich die Nachricht, was ist hier eigentlich die News? Darüber habe ich mich in dieser Woche ein bisschen mit Jens Spahn in die Wolle gekriegt. Der so das Wort Enthüllungen so betonte, dass ich es als Provokation empfunden habe und ähnlich wie Christian Lindner wollte er das auch. Es sollte mich provozieren. Hat auch super funktioniert. Ähnlich wie bei Scholz hat es auch bei mir mit dem Wort Enthüllungen funktioniert. Ich finde eben nicht, dass das ein normaler politischer Vorgang ist. Und ich bin froh, dass viele andere aus der deutschen Spitzenpolitik das offenbar ähnlich empfinden. Dieser Tage mit Katharina Dröge, der Fraktionschefin der Grünen, gesprochen. wichtige Frau, ne? Die nicht dazu neigt, sich in der Öffentlichkeit über Gebühr zu produzieren und zu inszenieren. Die war erschüttert davon. Und zwar merklich, ehrlich erschüttert. Und das macht sich dann an Kleinigkeiten fest. Sie berichtete von Gesprächen mit ihrem sozusagen FDP-Gegenüber, mit Christian Dürr, und sagte, wir haben natürlich gemerkt, dass da irgendwas im Busch ist. Und ich habe ihn immer wieder gefragt, die sind offenbar per Du, Christian, sag mal, ist das noch solide zwischen uns?
Ja.
Läuft das noch?
Ja.
Ist das irgendwie, ne, das ist so die Arbeitsebene. Es muss ja funktionieren. Sind ja am Ende ja Menschen.
Ja, und dann werden die sicher Ja gesagt haben, ne?
Genau.
Und dieses Theater da weitergespielt haben, obwohl sie da vorher im Haus der Friedrich-Naumann-Stiftung, also im sogenannten Truman-Haus, gesessen haben und verabredet haben, dass sie das Ganze platzen lassen wollen. Übrigens kriege ich immer so eine leichte Gänsehaut, wenn ich daran denke, dass die Friedrich-Naumann-Stiftung tatsächlich vor einigen Jahren auf die Idee gekommen ist, ausgerechnet das Truman-Haus in Potsdam zu kaufen. Ich meine, das heißt so, weil als die Potsdam-Konferenz war, dort Truman...
Also nach dem Zweiten Weltkrieg, ne?
Nach dem Zweiten Weltkrieg, ja, wo es nachher um die Frage ging, eine Aufteilung Deutschlands und so weiter, Interessens- und Machtsphären. Und da hat sich ja zur Potsdam-Konferenz haben sich damals Truman, der ganz neue, frisch gebackene US-Präsident, Nachfolger von Roosevelt, der noch bei der Konferenz von Yalta dabei gewesen war. Und dann war Stalin dabei und dann war Churchill dabei. Also die großen Sieger im Zweiten Weltkrieg, die jetzt über die Zukunft Deutschlands befanden.
Und haben im Grunde Europa in dieser Villa neu geordnet, ne?
Neu geordnet und auch Deutschland endgültig geteilt.
So.
Genau. Aber das war nicht in dieser Villa. Aber in dieser Villa war Truman untergebracht und in genau der Zeit, als er während der Potsdam-Konferenz da war, hat er von dort aus den Befehl zum Abwurf der Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki gegeben.
Wahnsinn, ne?
Und das macht natürlich diese Truman-Villa, die ich gut kenne, weil ich gehe in dieser Gegend sehr, sehr gern spazieren. Ne? Die Karl-Marx-Straße in Potsdam ist ein wahnsinnig interessantes, historisches Gebiet mit lauter protzigen Villen von ehemaligen Ufa-Stars und so weiter, die dann später eben anders genutzt wurden. Aber jedes Mal, wenn ich an der Truman Villa vorbeigehe, kriege ich eine Gänsehaut. Und auf den Gedanken zu kommen, das zu kaufen und zu sagen, hier richten wir uns jetzt mal gemütlich ein, für mich ein bisschen gruselig.
Ja, und dazu kommt dann auch, wenn man so will, an dem Punkt diese Geschichtsvergessenheit oder vielleicht auch bewusste Nutzung von sehr militärisch-martialischen Begriffen, ja, D-Day und Torpedos und so weiter, ja. Also ja. Das waren sozusagen die Keywords, die die FDP-Spitze dafür benutzt hat.
Ja.
Und das hat interessanterweise auch in der eigenen Partei für deutliches Grummeln gesorgt und sagten, wie könnt ihr das, wie könnt
das
ihr
klingt
das
auch so infantil, oder? Also, dass man mit so einem Codewort den Ausstieg aus der Koalition als D-Day, also vergleicht mit der Landung der Alliierten in der Normandie. Ja, und das Wort Torpedo, ja, in Zeiten des Krieges jetzt auch kein völlig unbedingt, also damit ist ja das Papier gemeint offensichtlich, ne? Also dieses neoliberale Papier, von dem man wusste, der Koalitionspartner kann damit nicht leben.
Genau.
Und den Torpedo natürlich auch irgendwie schön an die Öffentlichkeit durchsickern, wie ich das ja auch vermutet habe und nicht als Einziger und wie es dann auch tatsächlich gewesen ist. Also manchmal wünschte man sich ja, man hätte Unrecht. Das hinterlässt jetzt kein besonders gutes Gefühl, sondern das sieht die deutsche Politik in keinem besonders guten Licht.
So, und genau darüber habe ich mit Jens Spahn diskutiert, der ja auch keiner Diskussion aus dem Weg geht, was ich immer wieder sehr schätze, das find ich gut, aber wir waren da völlig unterschiedlicher Meinung und da gibt es ja auch eine bestimmte Nähe, ne? Und es ist ja auch kein Zufall, dass jemand aus der CDU dann die FDP an dem Punkt verteidigt. Mir geht es auch überhaupt nicht um FDP-Bashing, ich finde und fände es großartig, wenn eine liberale Partei, die für alles steht, was Liberalismus bedeuten kann, wenn die glaubwürdig und intakt im Bundestag ist. Aber wenn man dann so etwas macht und dann Krokodilstränen vergießt darüber, dass man jetzt gerade vom Kanzler gefeuert worden ist und sagt, eigentlich wollten wir doch wirklich nur das Beste für Deutschland. Ja, uns ging es wirklich um den Standort. Und du merkst dann plötzlich, so war es offenbar nicht, sondern man hat da PowerPoint-Präsentationen an die Wand geworfen. Man hat sich Szenarien überlegt. Man hat sich sozusagen überlegt, okay, machen wir es wie damals Wolfgang Gerhard, der sozusagen bis zur eigenen Selbstverleugnung in der Koalition geblieben ist. Er hatte damalige FDP-Chef. Ich habe den mal kennengelernt, sehr aufrechter, anständiger Mann. Machen wir es wie Gerd Schröder, der eine Vertrauensfrage erzwingt. Oder Szenario 3, D-Day. Wir legen denen etwas vor, das am Ende dazu führen wird, dass sie uns rausschmeißen und erklären das aber sozusagen zum entscheidenden Papier, wenn es um das Wohl und Wehe dieses Landes geht. Und in Wahrheit geht es gar nicht um das Wohl und Wehe dieses Landes, sondern du hast den Plan, die Koalition platzen zu lassen, rausgeschmissen zu werden. Und damit, und das ist das, was mich so ärgert, auch ich hatte Marco Buschmann zu Gespräch, den Bundesjustizminister, der auch da mit dabei war, der hat das ja auch so erzählt und mir versucht so zu verkaufen. Und vieles von dem, was in diesem Papier steht, sagen auch Ökonomen, ist richtig und wichtig. Und vieles davon müsste man möglicherweise machen. Nur das Problem ist, wenn du das alles weißt, dann entwertet das in der Sekunde auch dieses Papier. Das ist nichts mehr
wert.
So ist
das. Du hattest ja Sympathien vor 2 Wochen noch, ja, weil dir manches in dem Papier gut gefiel. Ne? Aber wenn du weißt, dass dieses Papier nur zum Ärgern gemacht war, ja, dann braucht man das Papier auch nicht mehr verteidigen. Ne, dann wird das Ganze eine lumpige Farce. Du erinnerst dich, ja, ich habe das ja verglichen mit der Parallele, dass das Lambsdorff-Papier von 1982 genau die gleiche Funktion hatte. Mhm. Ne, da hatte Otto Graf Lambsdorff, ich hatte das vor 2 Wochen erzählt, ein Papier gemacht, das die Koalition zum Platzen gebracht hat. Ja, und daran hat man sich erinnert und hat gedacht, ach, das können wir doch mal wieder so machen.
Richtig.
Ja, und dann noch einige Wochen lang so Theater spielen und dann noch ganz dick Theater spielen, nachdem man rausgeworfen ist. Mhm. Ja, mit feuchten Richtig. Augen, ja, dazu stehen, als wäre einmal fürchterliches Unrecht geschehen. Das ist schon ein übler Abgang.
Es ist gerade, auch wenn man sich anschaut, was da an der FDP-Spitze passiert, ist das eine. Wenn man sich, ehrlich gesagt auch, da komme ich gar nicht drüber weg, ne? Wir reden hier von Profis. Also wie kannst du auf die Idee kommen, dass eine PowerPoint-Präsentation, also auch noch schriftlich festgehalten, von der mehr als 2 Leute in Berlin wissen, dass die nicht das Licht der Öffentlichkeit erreicht. Wie kannst du das ernsthaft glauben, dass du das unterm Deckel halten kannst?
Ja, das hat keiner geglaubt, dafür war es nicht da.
So, aber das Zweite, auch das, das ist, glaube ich, so in der breiten Öffentlichkeit so ein bisschen, wie soll man sagen, untergegangen. Es gab ja noch ein zweites Papier, in dem sozusagen dezidiert aufgelistet ist, wie schlimm die Grünen sind. Und perfiderweise hat man über dieses Papier vertraulich geschrieben. Der Plan war aber offenbar von Anfang an, vertraulich drüber zu schreiben und es dann direkt an die Presse durchzustecken. Ja. Also diese beiden Schritte wurden sozusagen offensichtlich, so beschreibt es Robert Pausch in der Zeit, von Anfang an mitgedacht.
Ja.
Das ist natürlich auch ein hartes Spiel. Ne? Du sagst, oh, ups, da ist aus Versehen ein Strategiepapier, ein paar Gedanken grundsätzlicher Art zu den Grünen an die Öffentlichkeit gekommen. Ja. War ja vertraulich, haben wir auch drüber geschrieben und so weiter. Und irgendeine Indiskretion hat jetzt dafür gesorgt, dass das rausgekommen ist. Das ist schon alles so ein Spiel.
Das ist so perfide und so link, dass man hofft, dass derjenigen, die das zu verantworten haben, in Deutschland keine Regierungsverantwortung mehr tragen. Und die gute Nachricht ist, sie werden das auch nicht tun.
Da bin ich mir nicht sicher.
In welcher Form?
Ich meine, all die Leute, die gerade eine Rolle spielen und gerade gescheitert sind, sind ja allesamt Leute, die sagen, übrigens, jetzt sind wir zwar alle gescheitert, aber ihr könnt mich jetzt netterweise gleich wieder wählen.
Ja, aber keiner von den dreien, ja, über die wir hier gerade reden, also über Lindner, über Scholz und über Habeck, wird der nächste Bundeskanzler. Also von daher wird das jetzt so auch erstmal nicht passieren.
In dem Zusammenhang noch eine Sache zu Christian Lindner. Ich hatte dieser Tage ein Gespräch mit Karl Lauterbach, der auch etwas erzählt hat, das dich wirklich staunend zurücklässt. Karl Lauterbach geht auf Christian Lindner zu, Kabinett, und sagt, wir müssen die Beitragssätze ein bisschen anheben, 0,2%. Und er braucht dafür die Zustimmung des Finanzministers natürlich. Und Christian Lindner sagt, ja, ist kein Problem, machen wir. Und sagt dann, aber verkünde das bitte erst morgen, mach das bitte erst morgen öffentlich, weil wir müssen da noch ein paar Dinge sortieren und so weiter. Und dann läuft das alles. Und am nächsten Tag jagt er das ganze Ding in die Luft. Das heißt, Lauterbach steht da und ist völlig im Glauben, dass ihm jemand jetzt eine verbindliche Zusage gemacht hat. Und der lässt ihn auch in diesem Glauben, der deutet ihm auch nicht mal ansatzweise an, du pass auf, ich weiß gar nicht, ob ich dir das jetzt so noch zusagen kann, sondern tut so, als ob nichts wäre und am nächsten Tag, boom.
Ja, also, ohne Worte.
Ja. Und du merkst, dass es auch diese Profis, ja, die vieles, glaube ich, schon erlebt haben an Intrige in der deutschen Politik, gerade auch in der SPD, ne? Also mal, als damals Sigmar Gabriel so um sein Amt als Außenminister gekämpft hat, da habe ich jemanden aus der SPD-Spitze aus allernächster Nähe mitgekriegt. Das war nach einer Sendung und der saß auf einem Stuhl und telefonierte und tippte dann wenig später auf diesem Telefon rum. Und ich kam in diesen Raum und fragte so beiläufig, was wird denn jetzt eigentlich aus Sigmar Gabriel? Und dann drehte der oder die sich um und sagte, den sägen wir gerade ab. So läuft das. Und ja, nach vorne verkauft man...
Zynisches Geschäft.
Ja, ist ja ganz hart. Also das heißt, die wissen, wie das läuft. Und Olaf Scholz, ehrlich gesagt, auch interessanter Punkt. Ne? Man versteht nicht so richtig, was da gerade passiert, warum eine Parteispitze das Ganze so lange laufen lässt, diese Diskussion um die Frage Pistorius oder Scholz. Scholz hat offenbar sehr, sehr früh im kleinen Kreis erklärt, ich mache es auf jeden Fall wieder als Spitzenkandidat. Ja. So, wenn der Schuh erstmal im Raum liegt, dann musst du sofort auch den zweiten quasi hinterherwerfen als Parteiführung und sagen, okay, pass auf, dann sagen wir jetzt erstens, dass Olaf Scholz unser Kanzlerkandidat ist, ohne Wenn und Aber, und sorgen zweitens dafür, dass Boris Pistorius seinerseits erklärt, dass er es nicht ist, dass er es auf gar keinen Fall machen wird. Und damit ist die Diskussion erledigt. Ja. Was aber passiert ist, du lässt genau diese Diskussion die ganze Zeit laufen. Du schaffst keine Klarheit. Und auch das passt so überhaupt nicht zu den Verlautbarungen, die du dann öffentlich hörst.
Ja.
Offenbar läuft da im Hintergrund ein harter Machtkampf, von dem die Öffentlichkeit natürlich nichts erfahren soll.
Ja.
In dem Zusammenhang, wie findest du die Rolle der Grünen eigentlich, Richard?
Was heißt die Rolle der Grünen? Also es wäre ja naheliegend gewesen, dass Scholz die Konsequenzen aus dem Scheitern zieht, die FDP ohnehin und nachdem es der ganzen Enthüllungen sowieso. Aber ich hätte auch erwartet, dass Robert Habeck die Konsequenzen zieht und dass die Grünen sich als Partei nun gänzlich erneuern. Und ich habe ja auch beim letzten Mal gesagt, das können sie nur in der Opposition. Wenn sie in die Regierung wollen, können sie es nur als Juniorpartner der CDU. Und als Juniorpartner der CDU werden sie ihre Vorstellungen noch viel weniger durchsetzen können, als sie das in der Ampel konnten. Dass man sich also für einen Posten bewirbt, ich weiß nicht, ob Habeck wieder Wirtschaftsminister werden will, von dem man weiß, dass man noch weniger Gestaltungsmöglichkeiten hat, als man sie jetzt schon gehabt hat, mhm, und eigentlich die ganze Zeit verzweifelt ist darüber, dass man diese Gestaltungsmöglichkeiten nicht hat, da muss man doch auch den logischen nächsten Schritt gehen und sich einfach sagen, wir müssen uns in der Opposition erneuern. Wir können von außen das völlig vernachlässigte Thema Klimapolitik, das dann in einer großen Koalition an den Rand gedrängt wird, viel besser ins Spiel bringen, als das, wenn wir mit der CDU koalieren und da dann in jetzt auch noch in wirtschaftlich schweren Zeiten und kein einziges Bein an die Erde kriegen. Und ich habe das Interview mit Robert Habeck gesehen und das wirkt für mich so, als wird er tatsächlich so zu Kreuze kriechen vor der Union, dass er aber so ziemlich alles das, was Friedrich Merz will, bereit ist zu unterschreiben. Und ich meine, dafür sind die Grünen nicht da, dafür stehen sie auch traditionell nicht. Und ich verstehe nicht, warum man sowas macht. Also es ist kein alles andere als ein heroisches Schauspiel, was sich da abspielt. Und um gleich zu unserem großen Thema zu kommen, das einfache Ja von Robert Habeck auf die Frage, ob er den Taurus liefern würde, da ist mir eiskalt den Rücken runtergelaufen.
Mhm. Ukraine, Dienstag, 1000. Kriegstag. An einem Freitag telefoniert Olaf Scholz mit Wladimir Putin. Am Sonntag, also 2 Tage später, 36 Stunden später, um genau zu sein, greifen die Russen mit mehr als 200 Raketen, richtige Marschflugkörper, 90 Drohnen Russland ein. In Odessa sterben, ich glaube, 10 Menschen. Die Infrastruktur, was Energie angeht, ist weitestgehend zerstört. Wohnhäuser werden zerstört. Dann geht es weiter. Dienstag darauf ist der erste Tag, an dem die ukrainische Armee amerikanische Attackams-Raketen auf Militäreinrichtungen in Russland abfeuert. Passend dazu kommt aus Moskau direkt die Reaktion. Lavrov, der Außenminister, verkündet eine neue russische Nukleardoktrin, beziehungsweise empfiehlt sie mal vollständig zu lesen. Putin hat da die Schwelle für einen Nuklearschlag deutlich herabgesetzt. Ja. Nach dem Motto, ne, wenn uns Länder angreifen, die zwar konventionell bewaffnet sind, aber dennoch im Besitz von Nuklearwaffen sind, dann sehen wir das auch schon sozusagen als eine
als
nukleare
legitimen Bedrohung. Grund zum Einsatz von Atomwaffen.
Genau. Ja. Zur gleichen Zeit kommen diese sehr beunruhigenden Meldungen, ungefähr 12.000 nordkoreanische Soldaten, die in Russland in der Nähe der Front zum Einsatz kommen sollen, um das russische Kursk zu verteidigen.
Ja, oder zurückzuerobern.
Genau, dieses ewige Spiel von Reaktion und Gegenreaktion, dazu gehört auch die Festnahme eines 56-jährigen Deutschen, Wohnsitz Hamburg, der in der Region Kaliningrad wegen angeblicher Sabotage plötzlich festgenommen wird und so weiter. Wir hören von einer hybriden Aktion, so hat es Boris Pistorius genannt, zwei beschädigte Datenkabel in der Ostsee.
Ja.
Der Sabotage verdächtigt wird ein chinesischer Frachter, der offensichtlich aus einem russischen Ölhafen gekommen ist. Geht um ein Kabel Sea Lion One, das Helsinki und Rostock verbindet und so weiter. Die dänische Marine stoppt diesen auffälligen Frachter. Also die Frage, was da gerade passiert, beunruhigt viele Menschen. Und was ich bemerkenswert fand, war, dass das offensichtlich auch Leute wie Carlo Masala, Professor an der Universität der Bundeswehr in München, auch tatsächlich sehr beunruhigt.
Ja, also normalerweise sind ja Carlo Masala und ich bei der Einschätzung von Situationen sehr häufig konträrer Ansicht. Wir sind also keine natürlichen Freunde. Aber was ich richtig fand an dem, was er gesagt hat, weil wir verbinden ja diesen Einsatz von Marschflugkörpern mit größerer Reichweite jetzt wieder mit der Taurus-Frage, dass er sagt, die Taurus-Frage stellt sich eigentlich nicht. Und das ist in der ganzen aufgeheizten Situation, in der Merz sagt, er wird einen Taurus einsetzen und in dem Habeck das gesagt hat, ist das jetzt mal wirklich eine Stimme der Vernunft, und zwar insofern, als dass wir werden ja nicht vor dem 20. Januar des nächsten Jahres im Alleingang und ohne Abstimmung mit den USA einen Taurus an die Ukraine liefern. Ja, wir erinnern uns alle, ja, das ist jener 500 Kilometer weit fliegende Marschflugkörper, wo die Bundeswehr mal das Szenario durchgespielt hat in diesem berühmten Leak, ja, wo es mitgeschnitten worden ist, wie das wäre, wenn man damit die Kertschbrücke, also die 19 Kilometer lange Brücke, die die Ukraine verbindet mit dem russischen Festland, wenn man die hochjagen würde. Ja, ich meine, ich will mir gar nicht ausmalen, das würde jemals passieren. Und ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass irgendein deutscher Bundeskanzler da je sein Ja zu sagt, egal was er im Wahlkampf erzählt oder was er erzählt, um den politischen Gegner in irgendeiner Form in die Enge zu treiben. Aber das Entscheidende ist, und darauf hat Carlo Masala hingewiesen, das können wir ja alleine ohnehin nicht tun. Das können wir nur in Übereinstimmung mit den USA tun. Und ein etwaiger Bundeskanzler Merz kommt in jedem Fall deutlich später an die Macht als ein Donald Trump. Und wenn dann tatsächlich irgendein wie auch immer gearteter Friedensprozess vonstatten geht, dann werden wir ja nicht dessen völlig ungeachtet, ja, weitreichende Marschflugkörper liefern. Das heißt, die Frage stellt sich ja eigentlich überhaupt gar nicht in der gegenwärtigen Situation. Und darauf hingewiesen zu haben, das fand ich sehr wohl richtig. Und dass er sich auch Sorgen um Eskalation macht, freut mich auch. Wobei Carlo Masala auch gleichzeitig, ja, nicht, dass er das Gefühl hat, wir tun ihm hier positiv Unrecht, ja, sagt, man hätte immer Angst gehabt, die Russen eskalieren. Wenn wir Leopardpanzer liefern, dann wird es eine fürchterliche Antwort geben. Und wenn wir F-16-Kampfflugzeuge liefern, wird es die. Und wenn wir jetzt weitreichende Marschflugkörper einsetzen, dann werden die Russen irgendwas entgegenhalten. Und da meint er, die Eskalation würde nicht einsetzen. Aber da ist er natürlich von den Fakten bereits überholt. Also der Einsatz der Ultraschallraketen durch Russland ist bereits die Antwort darauf. Ja, das hat Russland bisher nicht getan, und das tun sie als Antwort darauf, dass wir hier Attackams eingesetzt haben, also der Westen oder Storm Shadows.
Also geht ja auch noch um mehr. Ne? Am Mittwoch hat die US-Regierung der Ukraine auch den Einsatz von Minen, Antipersonenminen, wie das so schön heißt, genehmigt.
Ja, fürchterlich. Ja. Also ganz streng geächtet.
Streng geächtet von 163 Ländern, genau, ja. Seit 1999.
Von der Ukraine aber, übrigens selber geächtet.
Ja, aber nicht von Staaten wie Russland, China und den USA.
Ja, die ächten gar nichts. Die sind bei fast allem nicht dabei.
Ich fand gerade interessant deine Reaktion. Du sagst, die Ukraine, auch die haben das damals unterschrieben, ja, die Konvention in Ottawa gegen Minen, gegen Landminen. Ich meine, die Ukraine selber, ne, ist mittlerweile ein Land, in dem unzählige dieser Landminen liegen, und zwar verstreut und verteilt von Russen. Ich habe dir das ja mal erzählt. Klar. Du gehst dort keinen Meter in der Nähe der Front auf irgendein Feld, ohne Gefahr zu laufen, einfach in die Luft zu fliegen. Und zwar auf ganz perfide Art und Weise. Da gibt es ganz ekelhafte Minen. nochmal, es sind die Russen, die dir dort zum Teil abgeworfen haben, verbuddelt haben. Die gibt es in allen Variationen. Ja. Und ehrlich gesagt finde ich es an dem Punkt legitim, wenn auch die Ukraine sagt, natürlich machen wir das dann auch. Wir sind das angegriffene Land. Natürlich versuchen wir uns gerade in dieser verzweifelten Situation zu wehren. Da gibt es Minen, die sind vergraben. Es gibt Minen, die fand ich am perfidesten, auf die trittst du drauf, die springen dann so ein Stück hoch, um dich dann zu zerfetzen in der Mitte deines Körpers.
Ja.
Also nicht nur die Beine weg, sondern dann überlebst du es.
Also jede Firma der Welt, die sowas herstellt, und zwar egal in welchem Land und was weiß ich was, ja, sollte geächtet werden.
Ist richtig. So, und damit sind wir, Richard, wieder, und ich bin gespannt auf deine Anmerkungen dazu, damit sind wir mal wieder beim Grundsätzlichen angelangt. Ja? Also bei der Frage, wie man sich gegenüber einem Angriff auf die Ukraine sozusagen positioniert. Und ich fand interessant, das wurde zuletzt diskutiert, als die Historikerin Anne Applebaum, die gerade ein sehr, sehr erfolgreiches Buch, weltweiter Bestseller, Die Achse der Autokraten, veröffentlicht hat.
Ja.
Ich habe Teile davon auch bereits gelesen. Interessantes Buch, Friedenspreis des deutschen Buchhandels, bekommt eine Frau, die mehr Waffen für die Ukraine fordert.
Nicht nur das, die in ihrer Rede sagt, der Westen hat das Recht überall in der Welt, wo eine liberale Demokratie gefährdet ist. Ja, also zugrunde zu gehen, gestürzt zu werden oder was weiß ich was. Die Gefahr besteht, dass sich in eine Autokratie verwandelt. Hat ja überall in der Welt das Recht, militärisch einzugreifen. Das ist einer der ungeheuerlichsten Sätze, die ich überhaupt je in den letzten Jahrzehnten gehört habe. Du darfst dich überall in der Welt einmischen. Weißt du, das ist die moderne Fortführung der Domino-Theorie. Du erinnerst dich an die Domino-Theorie. Die Domino-Theorie ist eine Theorie aus den 60er Jahren, als die USA gesagt haben, wir dürfen und können überall in der Welt eingreifen, wo die Gefahr besteht, dass ein Land sich in ein kommunistisches Land verwandelt. Weil so wie ein Dominostein den nächsten mit sich reißt, irgendwann wird die ganze Welt kommunistisch sein und das müssen wir verhindern. Die Domino-Theorie war damals die offizielle Rechtfertigung für den Einsatz amerikanischer Waffen und Soldaten in den USA mit den verheerenden Folgen von 2 Millionen Menschen, die da umgebracht worden sind und mit allen erdenklichen, schrecklichen Dingen, mit Napalm, Brandgas, Dioxin, vergiftet, Biowaffen und so weiter und so weiter.
Unvorstellbar.
So. Und dahinter war immer der Gedanke, ja, aber wir müssen halt die Ausbreitung des Kommunismus verhindern. Und heute, ja, das moderne Gewand davon ist, wir müssen die Ausweitung des Autokratismus verhindern und haben die Lizenz wieder, ja, in jedes Land der Welt zu gehen, ja, nur damit die Autokraten da nicht gewinnen. Und was mich bei Anne Applebaum stört, und ich habe das auch zuletzt in den öffentlichen und vielen Vorträgen gesagt, ist, dass das Schema, was sie aufmacht, dass wir vor dem Endkampf quasi stehen, der liberalen Demokratien gegen die Autokratien, dass es nicht der leisesten wissenschaftlichen oder empirischen Überprüfung standhält.
Ich verstehe den Gedanken, Richard, aber ich würde dir dennoch gerne einen Auszug aus dieser Rede mal vorlesen, die sie in der Paulskirche gehalten hat. Und es geht ehrlich gesagt sehr, und da sind wir jetzt wieder bei Carlo Masala, liebe Grüße, über den wir heute sehr viel reden. Aber ist auch ein interessanter Mann mit interessanten Positionen. Ich habe ihn in dieser Woche gefragt, wollten wir es grundsätzlicher wissen. Und ich habe ihn gefragt, ist es denn nicht ein absolutes Armutszeugnis des Westens, dass wir mit unserer gesamten wirtschaftlichen Power, die wir haben, nie vor die nächste Eskalationsstufe gekommen sind. Das heißt, wir haben immer nur reagiert. Wir haben zugelassen, dass sozusagen Putin etwas gemacht hat, greift die Ukraine an, geht dann richtig rein, schickt die Marschflugkörper. Wir haben immer nur reagiert. Wir sind immer sozusagen hinterhergehechelt. Und Carlo Masala sagt, wenn ich Theologe wäre, das war ein Satz, da ging es mir kalt den Rücken runter, wenn ich Theologe wäre, dann würde ich sagen, wir haben große Schuld auf uns geladen. Das ist das, was er denkt.
Ich würde das deswegen nicht unterschreiben, weil ich sagen will, wie hätten wir das denn verhindern wollen? Mit was?
Naja, also die Begründung dafür ist relativ klar und eindeutig. Die Begründung dafür ist, wir haben gerade am Beginn des Krieges eine unglaubliche Zögerlichkeit an den Tag gelegt. Wir fangen an mit ein paar Helmen und dann sind wir irgendwann im Januar bei Leos, die wir dann schicken, obwohl wir vorher die ganze Zeit alles zu roten Linien erklärt haben, weil wir in die Falle getappt sind. Ja, wenn es die Amerikaner nicht machen, machen wir es auch nicht. Und dann machen es die Amerikaner und dann müssen wir es plötzlich machen. Das ist das, was passiert ist. Die Ukrainer, wenn du heute mit denen redest, ist ja ganz interessant. Die sagen, naja, das war Gerät, das war zu einem guten Teil auch reparaturbedürftig. Das heißt, eine echte Hilfe war das für uns nicht. Und jetzt schnappt sozusagen eine Falle zu, von der eben Leute wie Carlo Masala, und ich teile diese Ansicht wirklich ausdrücklich, sagen, diese Falle haben wir uns selbst gebaut. Wir haben den Ukrainern immer zu wenig und zu spät geholfen, um sich wirklich zu wehren. Bis heute hatten gerade Olivia Cortas bei uns in der Sendung eine junge Kollegin von der Zeit, die ich sehr bewundere, weil sie seit fast 2,5 Jahren ununterbrochen aus der Ukraine berichtet. Und die dir sehr klar erzählen kann, was das mit dieser Gesellschaft macht und wie viele Versprechen der sogenannte Westen gegeben hat an Waffenlieferungen, an Zusagen, die bei Wahrheit nie in der Ukraine angekommen sind. Wir stellen uns dann hin und sagen, das machen wir so, machen es dann aber nicht. Und genau in diese Kerbe schlägt Anne Applebaum, die du gerade kritisiert hast, und sagt in dieser Rede am 20. Oktober in der Paulskirche Folgendes. 1938 äußert sich Thomas Mann, den wir alle kennen, entsetzt über die Situation in Deutschland, über die Selbstgefälligkeit der freiheitlichen Demokratien, prangert aus dem Exil einen Pazifismus an, der, Zitat, den Krieg herbeiführt, anstatt ihn zu verbannen. 1942, nur 4 Jahre später, geißelt dann George Orwell seine Landsleute, die von Großbritannien verlangen, den Krieg zu beenden, und sagt, Pazifismus ist objektiv pro-faschistisch. Und sie sagt weiter, das ist heute weitgehend unumstritten, wenn du die Kriegsanstrengungen der einen Seite untergräbst, dann hilfst du automatisch der anderen Seite. Und es geht sogar noch weiter, der magische Satz, nie wieder, hat uns schon in der Vergangenheit blind gemacht für die Wirklichkeit. Denn in den Wochen vor dem Einmarsch hielt man in Deutschland und auch in anderen NATO-Ländern einen Krieg für so unwahrscheinlich, dass sich die Bundesregierung im Vorfeld, das ist ein interessanter Gedanke, geweigert hat, Waffen an die Ukraine zu schicken. Und genau das ist die Ironie. Hätte Deutschland, hätten die anderen die Ukraine im Vorfeld mit Waffen so unterstützt, dass sie sich hätten wehren können, dann hätte sie eine Invasion möglicherweise verhindert. Ja. Und letzter Satz, vielleicht war auch das eine Form des Pazifismus, die den Krieg herbeiführt, statt ihn zu verhindern, genau im Sinne von Thomas Mann.
Ja, also hier, da sind ganz viele Gedanken falsch zusammengeknüpft. Und um auf das ganz Entscheidende an der ganzen Sache rauszukommen, wäre die Ukraine, die ja nun sehr stark schon aufgerüstet worden ist vom Westen, was ja auch einer der Kriegsgründe aus russischer Perspektive ist, noch mehr, noch stärker und noch eher vom Westen aufgerüstet worden, wäre der Krieg noch eher da gewesen. Russland hätte also schon deutlich eher die Ukraine angegriffen.
Was macht dich da so sicher, Richard?
Dieses merkwürdige, hätten wir die Ukraine in die NATO aufgenommen 2008 und so weiter. Ja, dann wäre da jetzt heute Ruhe und Sicherheit im Karton. Allein auf die Ankündigung, die Ukraine in die NATO aufzunehmen, hätten wir diesen Krieg wahrscheinlich schon 2008 gehabt. Also, dass wir im Nachhinein glauben, wir hätten das anders machen können, das halte ich, glaube, da lügen wir uns in der Sache in die Tasche. Was ich viel schlimmer finde, ist, dass es überhaupt zu einer Eskalation, die nachher zum russischen Angriffskrieg und zum Überfall auf die Ukraine geführt hat, dass wir die nicht vermieden haben.
Wie wäre das denn gegangen?
Ja, ich meine, ich habe dir ja schon mal vor langer Zeit von dem klugen Buch von Mary Elise Cerotti erzählt, die diese ganze Vorgeschichte des Krieges minutiös nachzeichnet, in die ganzen Akten und Dokumente benennt. Ja, und wo es einfach um die spannende Frage geht, wieso, es gab doch die große Chance, nach dem Ende des Kalten Krieges eine europäische Sicherheitsarchitektur aufzubauen, unter Einbezug Russlands. Und warum ist das nicht geglückt? Ne, und sie zitiert ja auch, und sie sagt ja, dass Bush Senior damals gesagt hat, warum sollten wir das tun? Wir haben gewonnen. Russland lag am Boden. Ja, jetzt konnten die USA ihre Einflusssphäre ohne großen Widerstand immer weiter nach Osten ausdehnen und viele Leute zum Teil ihres Militärbündnisses der NATO machen. Viele Nationen, die das auch zum Teil sehr gerne wollten, weil sie sich dann dauerhaft vor Russland geschützt sahen, und ihren Machtbereich immer weiter auszuweiten. aber als Chronik einer angekündigten Katastrophe, die darin besteht, dass Russland ab einem bestimmt sagen würde, jetzt keinen Schritt weiter. Das Buch heißt bezeichnenderweise keinen Schritt weiter nach Osten. Ja, und das bezeichnet eben tatsächlich, wie nach dem 91, 92, das zwischen Russland und den USA verhandelt worden ist. Ja, dass es mehrere mündliche Zusagen gibt, dass man sich nicht ohne weiteres ausbreiten wollte und so weiter. Mhm. Ich meine, wenn Gorbatschow das vor Augen gehabt hätte, ja, dass nach dem Ende des Kalten Krieges, nach dem Mauerfall und auch nach dem Zerfall der Sowjetunion, die Weltkarte dann mal so aussehen würde, dass dann innerhalb von 20 Jahren ein Land nach dem anderen aus der ehemaligen Einflusssphäre der Sowjetunion Teil des US-amerikanisch dominierten Militärbündnisses wird. Das ist auch für ihn, ist das eine Gruselvorstellung gewesen. Und aber genau das ist alles passiert. Und du kannst die eine Geschichte, die Radikalisierung Russlands, die Brutalisierung Russlands, dieses Aufkeimen des Revanchismus in Russland, Fantasien der Wiederherstellung russischer Größe, ja, und alles das, was uns an Putin zu Recht abschreckt, alles musst du in diesem anderen Kontext auch sehen, dass wir ihn immer weiter auf den Pelz gerückt sind. Dass wir, wie Peter Scholl-Latour gesagt hat, dabei sind, Russland einzumauern, bis es nicht mehr verteidigungsfähig ist. Wir diskutieren das immer so, Markus, als gäbe es zwei Erzählungen. Und nur eine könnte wahr sein. Mhm. Ja, die eine Erzählung ist, wir sind an allem schuld, der Westen, ja, weil wir sind den Russen auf die Pelle gerückt, haben deren Sicherheitsarchitektur nicht berücksichtigt, ja, und haben die Russen quasi dazu gezwungen, in die Ukraine einzumarschieren. Das ist die eine Geschichte.
So.
Und die andere Geschichte ist die, ein völlig irrer Putin ist grundlos immer böser, immer größenwahnsinniger und so weiter geworden und möchte nicht nur die Ukraine erobern, sondern am liebsten auch noch Polen und Deutschland. Und beide Geschichten sind in dieser Reihenform, ja, Ideologien. Ja, eine Ideologie ist eine völlig einseitige Überzeichnung einer bestimmten Sichtweise, sondern zwischen diesen beiden Bildern, da findet wirklich Realität statt. Und ich bin immer sehr, sehr empfindlich, wenn ich irgendwo Ideologie drin sehe. Ja, wenn ich nicht sehe, dass man abwägt und sagt, okay, das hat das hervorgebracht, das hat das, so hängt das miteinander zusammen.
Ich will nochmal, Richard, deinen Gedanken aufgreifen, den ich wirklich interessant finde. Du sagst, da in Wahrheit jongiert die Wahrheit sozusagen zwischen zwei Polen, wenn man so will. Ja. Das ist ja auch, glaube ich, so habe ich sie verstanden, der Grundgedanke von Mary Sarotti, ne, von der Historikerin Johns Hopkins Universität in Washington und so, die im Grunde sagt, und die als eine der führenden Expertinnen, ne, über das Ende des Kalten Krieges gilt, hat damals als Austauschstudentin 89 das Ende des Kalten Krieges in Berlin selbst miterlebt und sagt, Putin ist von Geschichte besessen. Über den Satz sollten wir, glaube ich, nochmal einen Gedanken verlieren. Ja. Aber sie sagt, im Grunde ist es so, genau wie du beschreibst, George Bush sagt zur Hölle, über die Zukunft der NATO wird nicht verhandelt, wir haben gewonnen und die nicht. Dann sagt Kohl, okay, aber wir müssen Gorbatschow ja ein Angebot machen. Und dann ist es vielleicht ganz einfach eine Geldfrage, woraufhin Bush geantwortet haben soll, du hast recht, sie haben tiefe Taschen, they have deep pockets. So, dann gibt es am Ende, und das ist genau das, was du gerade beschreibst, Richard, am Ende gibt es den 2+4-Vertrag, den alle unterschreiben, alle, auch Russland.
Ja.
Und dieser Vertrag erlaubt es ausdrücklich, ist wichtig, das klar zu haben, die NATO zu erweitern. In dieser Zeit muss man auch mal klar haben, existiert ja der Warschauer Pakt noch. Also die Frage sozusagen, wohin die NATO geht, war ja an dem Punkt nicht wirklich das Thema. Ja, weil der Warschauer Pakt war ja noch da. Und was ich aber interessant finde.
Also eine NATO-Osterweiterung, wie sie dann schließlich gekommen war, war zu dem Zeitpunkt gar nicht in Sicht.
So.
Deswegen haben die Russen darin auch keine Bedrohung gesehen. Ja, sie konnten sich gar nicht vorstellen, dass sie mal dieses Problem kriegen würden.
Richtig. Und trotzdem sagt Sarotti, und das ist halt genau dein Gedanke, sie sagt, trotzdem hat es natürlich auch Gespräche über andere Optionen gegeben. Und das kann man sich ja vorstellen. Und sagt, man kann das so betrachten. Es gibt sozusagen die Ebene der reinen historischen Fakten. Die ist eindeutig. 2+4-Vertrag. Und dann gibt es dahinter noch so eine psychologische Ebene, wie Verhandlungen wahrgenommen werden. Und die Frage ist natürlich, ob diese psychologische Ebene zum Ukraine-Krieg geführt hat. Und da würde ich sagen, sollten wir noch mal einen Gedanken über diesen Satz verlieren, Putin ist besessen von Geschichte.
Ja, also erstmal sollte man vielleicht sagen, dass es zu dem Zeitpunkt, als der 2+4-Vertrag unterschrieben wurde, die Ukraine noch gar nicht gab. Die war noch gar kein eigenständiger Staat. Das heißt also, die Vorstellung, dass die NATO sich auf ehemaliges sowjetisches Terrain ausbreiten könnte. Ja, Diskussion Georgien, Diskussion Moldawien, Diskussion Ukraine. Die war noch in den absoluten Sternen. Die Frage war, ob sie sich in die russischen Vasallenstaaten aus der Zeit des Ostblocks ausdehnen würde. Das wurde dann irgendwann zum strittigen Punkt. Mhm. Aber ich meine, niemand, der sich damals den Vertrag unterzeichnet hat, wahrscheinlich auch auf Seite des Westens, konnte sich vorstellen, dass man später darüber diskutieren würde, die Ukraine in die NATO aufzunehmen.
Genau.
Und das war ja noch ganz, ganz, ganz weit weg.
Genau. Ich fand nur interessant in dem Zusammenhang, deswegen sage ich, lass uns darüber nochmal zum Schluss einen Moment nachdenken, Richard. Dieser Tage druckt die Zeit, waren jetzt die ersten Vorabdruck Merkels Memoiren.
Ja.
Und sie denkt darüber nach, wie das damals war auf dem NATO-Gipfel in Bukarest. Ja. Und sagt, in Bukarest wurde damals 2008, ne, da sind wir jetzt, nicht über die Mitgliedschaft der Ukraine und Georgiens in der NATO entschieden. Ja. Sie sagt, in den Beratungen ging es vielmehr darum, ob das Bündnis beide Ländern auffordern würde, einen Membership Action Plan auszuarbeiten und sozusagen so einen Status zu erarbeiten. Und du spürst, wenn du das liest, da gab es natürlich sehr wohl auf Seiten der deutschen Kanzlerin ein Gefühl für die Befindlichkeiten der Russen. Die hat das klar gesehen. Und dann springt sie zurück in das Jahr 2007 und dann kapierst du plötzlich, woher auch diese Befindlichkeiten kamen. George W. Bush war, glaube ich, damals ganz anderer Ansicht. Er hat ja, es gibt ja dieses berühmte Tondokument, wo er sagt, ne, in Bukarest 2008, wir werden das mit unterstützen, die Ukraine kommt in die NATO. So. Und Merkel war damals erkennbar vorsichtig. Warum? Sie beschreibt das in genau diesem Kapitel, sagt bei der Münchner Sicherheitskonferenz, 2007. Ein Jahr zuvor, 2007,
ja.
Genau.
Ja.
Also ein gutes Jahr vor diesem Bukarester NATO-Gipfel hat sie die Eröffnungsrede gehalten und auf der Rückwand prangten die Worte Frieden durch Dialog. Das ging um Kooperation angesichts globaler Herausforderungen und so weiter. Anschließend kommt Putin.
Genau, der war jetzt dazu eingeladen.
So, genau. Und hat von einer monopolaren Welt gesprochen, hat damals gefragt, aber was ist das eigentlich, eine monopolare Welt? Und sagt dann, es läuft darauf hinaus, es gibt ein Zentrum der Macht, es gibt ein Zentrum der Stärke, es gibt ein Entscheidungszentrum. Es ist die Welt eines einzigen Hausherrn und eines einzigen Souveräns. Und später,
genau, so gemeint sind das, die USA, ne?
So, nennt ja. Er dann auch den Namen, ganz genau. Und wenn du dich erinnerst, der Duktus dieser Rede, und sehr empfehlenswert, sich das nochmal anzugucken,
ja.
Das war aggressiv. Das war plötzlich etwas, ja, da haben wir uns damals alle umgeguckt und haben gesagt, was war eigentlich das? Da war
also
jemand
Putin sehr, kann sehr ja sauer. Kaum aggressiv reden. Also wenn du dir Putin anguckst, der redet ja immer da relativ leise. Also gekränkt wäre ja, der richtige
so.
Ausdruck. Beleidigt. Er hat 2003, hatten die Amerikaner das Völkerrecht gebrochen, hatten den Irak angegriffen. Ja, so viel zum Thema regelbasierte Weltordnung. Ja, und was Putin da ankündigt ist, bislang haben die USA, waren als ein Land der Welt, das darüber entscheiden konnte, über Krieg und Frieden in der Welt und auch darüber, wer das Völkerrecht brechen darf und wer nicht. Und diese Zeiten sollten, und das war sozusagen die Drohung, die dahinter steht, jetzt vorbei sein. Ja, so nach dem Motto, da spielen wir nicht mehr länger mit. Das war die Kernaussage. Ich weiß noch, ich kann mich sehr, sehr gut daran erinnern. Ich weiß, wie Röttgen damals in die Kameras sprach, wahnsinnig aggressiv und Putin und dass er nicht hinnehmbar und so weiter. Ich weiß nicht, ob es aggressiv war. Es war, also es wirkte sozusagen bitter
richtig.
Enttäuscht, ja,
so.
Und zu sagen, okay, ja, wenn ihr so spielen wollt, ja, dann könnt ihr euch mal freuen auf das Spiel der Zukunft. Das war die Haltung, die dahinter, das war der Bruch. Ja, aber es war nicht der Bruch eines aggressiven Alleingangs, sondern Putin hat das als Reaktion darauf verstanden, dass er sich vom Westen verarscht fühlt.
Merkel beschreibt diese Situation, wie sie das erlebt hat. Sie sitzt da in der ersten Reihe und sagt, sie konnte Putin während dieser Rede genau beobachten. Er spricht schnell, teilweise frei. Wahrscheinlich hat er das meiste, wenn nicht jedes Wort, selbst geschrieben. Und sie sagt, was ihr durch den Kopf geht. Das ist interessant. Mich regt diese Selbstgerechtigkeit auf. Kein Wort zu den ungelösten Konflikten vor seiner eigenen Haustür. Bergkarabach,
Tschetschenien,
Moldawien, Georgien, genau.
Ja.
Harte Kritik am NATO-Einsatz in Serbien, ja.
Ja.
der, wenn du die Sendung ab und zu mal verfolgst, zum Beispiel von Leuten wie Sarah Wagenknecht, regelmäßig auch genauso vorgetragen wird.
Ja.
Aber kein Wort zu den Gräueltaten der Serben beim Auseinanderfallen des ehemaligen Jugoslawien. Kein Wort zur Entwicklung in Russland selbst. Und sie sagt, es gibt auch Punkte in dieser Rede, die ich nicht für völlig abwegig gehalten habe. Zum Beispiel genau das, was du gerade nennst, die Kritik am Irakkrieg und so weiter, hat sich als völlig berechtigt erwiesen. Und sie hat damals auch mit dieser Geschichte gehadert. Aber sie sagt, und das ist interessant, die Psychologie. In dieser Münchner Rede präsentiert sich ein Putin, wie ich ihn immer wieder erlebt habe, als jemand, der immer auf der Hut war, bloß nicht schlecht behandelt zu werden, dieses Gekränktsein, jederzeit dazu bereit auszuteilen, Machtspiele mit Hund und andere auf sich warten lassen, inklusive, du kennst die berühmte Szene mit dem schwarzen Hund, weil er weiß, Merkel hat Angst vor Hunden. Und sie sagt, das alles konnte man kindisch verwerflich finden, man konnte den Kopf darüber schütteln, ja, aber damit verschwand Russland nicht von der Landkarte.
Genau.
Gänsehaut, wenn ich
das liest. Absolut, das ist gut geschrieben. Ja. Mhm. Das ist so. Und jetzt, ein Jahr später, ist dann der entsprechende NATO-Gipfel. Und jetzt muss man Folgendes dazu sagen, und das sind ja auch Argumente, die Merkel da hat. Die Ukraine zum Beitrittskandidaten zu machen, ja, hätte ein folgendes Riesenproblem hervorgebracht. Zum damaligen Zeitpunkt hatte die Ukraine einen Vertrag mit Russland über die russische Schwarzmeerflotte, die in Sewastopol ist, auf der Krim. Und zu dem Zeitpunkt hatte Russland die Krim ja noch nicht annektiert. Das heißt, man hätte ein Land in die NATO aufnehmen wollen, wo der Feind, gegen den die NATO gerichtet ist, ja einen gigantischen, absolut strategisch wichtigen militärischen Schützpunkt drin hat. Ja, dieser Vertrag ging noch bis 2017. Also zum damaligen Zeitpunkt von 2008 noch 9 Jahre. Ja, das ist schon ein Argument, warum man die Ukraine gar nicht in die NATO hätte aufnehmen können. Mhm. Im Hinblick auf Georgien gab es territoriale Probleme, die nicht geklärt waren. Mhm. Ja, im Hinblick auf Abchasien und Gebiete, bei denen nicht wirklich deutlich war, wie die Besitzansprüche oder die Staatlichkeit geregelt ist.
Südossetien und so weiter.
Ja, und das sind auch handfeste Argumente, warum man ein Land nicht in die NATO aufnehmen kann. Ja, weil ist ja völlig klar, wenn man macht das, ja, und dann ist das ganze Land in der NATO und dann stellt sich plötzlich heraus, dass aus diesen nicht gelösten Konflikten heraus ein Riesenproblem entsteht, was dann einen Bündnisfall auslöst. Insofern war das absolute Verantwortungspolitik von Angela Merkel, dem 2008 nicht zuzustimmen. Ich erinnere mich sehr, sehr gut, dass als nach dem russischen Überfall 2022 alle über Merkel hergefallen sind und gesagt, oh, die hat uns das eingebrockt, 2008 hätten wir die in die NATO aufnehmen sollen und so weiter. Ja, blind vor der wirklichen Geschichte, blind vor den wirklichen Problemen und den Entscheidungssituationen, sowas im Nachhinein zu sagen, ja. Ist relativ schäbig, muss man sagen. Ja, die Situation ist sehr, sehr viel komplizierter gewesen, als sie sich dann im Nachhinein darstellt, wo man sagt, damals hätte man schon wissen können und hätte die richtigen Entscheidungen treffen müssen. Ich glaube leider für die Ukraine, dass die Option, Mitglied der NATO zu werden, ohne dass es einen Krieg gibt, einen Überfall der Russen gibt, dass sie nie bestanden hat.
Ja, da machst du gerade einen guten Punkt. Hier hat Orlando Figes, das ist ein britischer Historiker, der in London lehrt und der als einer der, ja, das ist ein absoluter Experte, weltweit renommiert, wenn es um Russland und russische Geschichte geht. Der hat 2022, glaube ich, ein Buch veröffentlicht, eine Geschichte Russlands, in dem ich damals ziemlich ausführlich gelesen habe, und der interessanterweise dann in einem Interview später klar gemacht hat, dass er auch das deutsche Wort Russlandversteher sehr gut kennt, hat auf die Tücken dieses deutschen Wortes Russlandversteher hingewiesen und sagt, es waren im Grunde immer wieder die gleichen Ideen, die gleichen Mythen, die gleichen Methoden, mit denen die Russen sozusagen ihre Vergangenheit deuten. Das heißt, er sagt, im Grunde ist das fast unvermeidbar gewesen. Und wenn man sich den Essay von Putin aus dem Jahre 2021, glaube ich, nochmal anschaut.
Über die Staatlichkeit der Ukraine.
So, genau.
Ja. Oder aus seiner Sicht nicht vorhandene Staatlichkeit.
Putin hält sich offensichtlich für einen Historiker.
Ja.
Aber er liest eben nur russische Geschichtsschreibung, so beschreibt er das und beruft sich auf große russische Historiker, die irgendwann im 19. Jahrhundert im Grunde die Dinge gesagt haben, die Putin jetzt auch sagt. Und die Idee ist, Im Kern, Russland ist ein Imperium. Und ein Großrussland, das seine Staatlichkeit, so beschreibt er das, in Moskau und seine Ursprünge in Kiew hat, ja,
ja.
Nicht unwichtig.
Ja, da kommt dann der Name Russland her, ne? Der so, kommt aus Kiew, von Kiew
genau,
Russ.
Genau, die Kiewer Russ, ja. Genau. Und dann bedeutet das, dass die Ukraine eine Region ist und keine Nation.
Ja.
Das ist sozusagen der Stand von 1810.
Das
genau.
ist Putins Denken.
Genau, ja. Und dann erwähnt er und beschreibt er in dem Zusammenhang, und deswegen kaufe ich diese Geschichte mit der NATO nie so richtig, auch wenn ich vieles verstehe und nachvollziehen kann. Aber er sagt, es gab schon ganz, ganz früh, 2003, gab es große Plakatkampagnen in Russland, wo Putin versucht hat, historische Persönlichkeiten zu rehabilitieren. Da gab es Themenparks zur russischen Geschichte. Die sind damals in Russland eröffnet worden. In Moskau gibt es einen dieser Themenparks. Das heißt, er hat mehrere von denen besucht und sagt, das sind ganz mächtige Waffen für Putins interne Propaganda. Und diese Themenparks illustrieren im Grunde, wie ein autoritärer Staat mit einem mächtigen Führer, ja, selber entscheidet sozusagen, was das Beste für Russland ist und sich dann einfach auf die russische Geschichte und nur auf die russische
ja,
Geschichte.
Ja, das geht um die Schaffung nationaler Identität. Das Jelzin-Russland war jämmerlich geworden. Ja, und es war absolut wichtig für die künftige Herrschaft Putins, ja, die Wiederherstellung der Ordnung, ja, und den Leuten wieder ein Gefühl für die Größe Russlands zu geben. Und dabei völlig unzimperlich, ja, egal ob sich das um Peter den Großen handelt oder um Stalin handelt, die russische Geschichte aufzupolieren, ja, und einen gigantischen Heldengesang sich zusammen zu dichten. Ne, was übrigens verletzte und gedemütigte Nationen sehr gerne machen. Mhm. Ne, da gibt es natürlich in 1000 anderen Ländern auch entsprechende Beispiele dafür. Ne, man denke auch mal daran, wie Erdogan die türkische Geschichte glorifiziert, ja, und sich selbst quasi zum Sultan macht und sich so einen superlativischen Disney-Palast dahin bauen lässt und so weiter. Ne? Also das ist zum einen einerseits sicherlich typisch für Autokraten, aber zu andererseits eben auch typisch für Nationen, die ihr Selbstbewusstsein verloren haben. Und das war das Russland der Jelzin-Zeit. Ne, und dass man, also dieser Gedanke russische Größe, natürlich spielt ja eine gigantische Rolle in Putins Kopf. Ja, und ich habe 2014 war ich bei Maybrit Illner, und das kann man sich bei YouTube noch angucken. Und dann habe ich vor dem Wiedererstarken des Revanchismus in Russland, ja, habe ich auch hingewiesen und gesagt, das wird immer stärker und immer weiter in diese Richtung gehen und wir müssen das rechtzeitig beobachten und darauf reagieren. Also das war über lange Zeit eine schwelende und brisante Frage. Und ist in der Tat so. Russland hat sich enorm verhärtet. Ja, da brauchen wir gar nicht lange drüber diskutieren, anders wäre dieser brutale Überfall auch nicht erklärbar gewesen. Meine Frage ist nicht, wie ist er erklärbar, sondern was hätte man vorzeitig, ja, in der jeweiligen Zeit noch tun können, also was hätte man anders machen müssen nach dem Ende des Kalten Krieges, welchen Gestaltungsspielraum hat ein Schröder gehabt, welchen hat eine Merkel gehabt und
ja,
so weiter.
Ja, das ist wahr.
Ja. Und das sind die wirklich spannenden Fragen, ja, die wir auch noch nicht gründlich genug aufgearbeitet haben.
Das stimmt,
haben.
Darauf weist Figes ja auch hin, der hat ein Buch auch mal über den Krimkrieg geschrieben und es gibt ein interessantes Detail. Putin verehrt Nikolaus den Ersten. Das ist einer seiner großen Helden. Und du erinnerst dich an diesen riesigen langen Tisch,
ja
an dem er mit Scholz gesessen
dieser
hat.
Dieser Demütigungstisch.
So, da sind vier Figuren zu sehen. Einer davon ist Nikolaus der Erste. Ja? Das ist auch nicht zufällig einer dieser vier Helden, diese Statuen, die da in diesem Raum stehen. Weil Nikolaus, so beschreibt er das, gegen den gesamten Westen damals in den Krieg gezogen ist, um das zu verteidigen, so sagt er das, was er als russische Prinzipien angesehen hat, also die heilige Pflicht des Zaren, ja, die Orthodoxen in der russischen Welt zu verteidigen. Und Putin drückt es nicht wesentlich anders aus. Auch die Rolle der orthodoxen Kirche ist völlig unterbelichtet, finde ich. Ich erinnere mich an Interviews auch in Moldau zum Beispiel und auch an anderen Orten, wenn du mit orthodoxen Priestern zum Beispiel sprichst und fängst sie an, nach Russland zu fragen. Das ist sehr interessant, was dann kommt. Also dann kommt keine klare Verurteilung dieses Krieges. Dann kommt immer dieses große Verständnis für Russland. Dann kommt immer diese Idee, naja, also irgendwie haben uns da etwas geholt oder versucht zu holen, was uns doch eigentlich gehört. Und dieser gegenwärtige Patriarch, nicht der Meinung ist, dass er ein wahnsinnig guter Mensch ist. Nur, was man auch sagen muss, und das ist eben die andere Seite, und ich finde es auch spannend, mit dir heute mal darüber zu reden, dass das eben jongiert zwischen diesen beiden Polen. Figes sagt auch, der Westen hat nach 1991 im Grunde historisch versagt. Und er begründet es sehr interessant. Er sagt, man hätte die Idee eines Marshallplans für Russland haben können. Man hätte diesem Land helfen müssen, wirklich wieder auf die Beine zu kommen, Institutionen zu entwickeln, ja, all die Dinge, die du brauchst für eine Demokratie. Er sagt aber, der Westen hat im Grunde 91 nur gesagt, wie Russland gefälligst zu sein hat, nämlich demokratisch und irgendwie kleiner. Und die Art und Weise, wie die russische Regierung in den 90ern behandelt wurde, sagt er, war sträflich, hat Ressentiments geschaffen, die weithin geteilt werden. Und es geht nicht nur um Putin. Der Westen, sagt er, muss verstehen, dass das Gefühl, dass Russland vom Westen schlecht behandelt wurde und dass der Westen als Sieger und sehr triumphalistisch aufgetreten ist, das muss man kapieren, dass das in der politischen Klasse in Russland weit verbreitet war. Und ich habe solche Gespräche auch 2018 geführt, auch immer noch weit verbreitet ist.
Ich bin in der absoluten Überzeugung, dass das noch zugenommen hat durch den Krieg.
Ja, definitiv. Ja,
also, aber jetzt mal, lass uns zum Ende nach der Betrachtung der unheilvollen Geschichte und all der Fehler und all der falschen Entwicklungen, die es da gegeben hat. Hältst du es für denkbar, dass es einen Frieden geben kann in der Ukraine, der dauerhaft ist, der stabil ist, der beiden Seiten halbwegs Genüge tut? Und der nicht das Manko hat von dem, was du gerne immer von Florence Kaup zitierst, ja, dass viele Kriege mit schlechten Friedensverträgen anfangen, dass es sozusagen nur ein Friedensvertrag ist auf dem Weg zum nächsten Krieg. Hältst du das für möglich, dass man das hinkriegt?
Ich bin kein Historiker. Ich kann dir nur aus der Perspektive ein bisschen auch des Reporters sozusagen sagen. Es gibt, glaube ich, eine große Verzweiflung, Müdigkeit in der Ukraine, was diesen Krieg angeht, weil man das Gefühl hat, wir werden ständig beschossen und auch erschossen und wir haben nicht die Mittel und kriegen sie auch nicht zurückzuschießen und wir haben nicht mehr die Möglichkeit, uns wirklich zu wehren. Deswegen ist, glaube ich, jetzt so ein Momentum gekommen und ich würde sagen, das ist eine Situation, die wir auch mit zu verantworten haben. Und das ist auch genau das, was Carlo Masala meint, wenn er sagt, wir haben da Schuld auf uns geladen. Wir haben jetzt eine Situation herbeigeführt, in der man militärisch nichts mehr, glaube ich, entscheiden kann, sondern jetzt muss man es auf diplomatischem Wege lösen. Und ich glaube, es gibt keine richtig guten Lösungen. Die Ukrainer werden auf mindestens 20% ihres Staatsgebietes verzichten müssen. Nicht unwichtig übrigens in dem Zusammenhang. Und da siehst du, man kann alles immer sozusagen geschichtlich verbrämen und mal sozusagen ganz groß ins Regal greifen, wie Putin es ja auch gerne macht. Und dann am Ende ist es auch immer die NATO und die bösen Amerikaner. Da geht es schon auch ganz handfest um wirtschaftliche Interessen. Im Osten der Ukraine ist zum Beispiel sehr viel Lithium zu finden. Ein riesiger Lithiumvorrat, den wir bräuchten für unsere Mobilitätswende. Das heißt, bei uns werden Elektroautos auch dann durch diese Geschichte teurer werden. Ich fürchte, die Ukrainer werden diese Gebiete abtreten müssen. Wenn man dann sagt, sie kriegen keine Sicherheitsgarantien, dann wird es ganz, ganz bitter. Dann frage ich mich,
Sicherheitsgarantien dann werden sie auf jeden Fall bekommen. Also ja, dann wird der Friedensschluss ohne Sicherheitsgarantien geben. Das ist doch völlig
aber
klar.
Zelensky hat ja dieser Tage gesagt, ganz offen und ganz ehrlich, wenn die Amerikaner nicht mehr liefern, dann war es das. Dann ist vorbei. Und dann haben wir auch keine Möglichkeit mehr, Bedingungen zu formulieren. Ich würde einen Gedanken von Sarotti, die du vorhin zitiert hast, mal gerne aufgreifen zum Schluss. Die sagt, wir müssen aus der Geschichte lernen. Und das kann in diesem Fall die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland sein. Die Ukraine sagt, sie könnte die BRD des 21. Jahrhunderts werden. Und sie sagt gleichzeitig, mir ist klar, das sind keine guten Szenarien. Und sie hätte sich gewünscht, dass die Ukraine die alten Grenzen wiederherstellen kann, weil sie, so wie ich, auch große Hochachtung für die Ukrainer und ihren Widerstand hat. Aber Putin und die Russen haben in letzter Zeit großen Erfolg. Und sie sagt, man könnte es machen bei der Gründung der Bundesrepublik. Man könnte denn sagen, wir streben die Einheit des Landes an, aber wir etablieren jetzt einen Staat, der bewusst quasi ein Provisorium ist. Ja, die Ukrainer etablieren eine neue vorübergehende Grenze, Eine, die sich militärisch verteidigen lässt, eine, die nicht international anerkannt ist, die auch nicht endgültig ist. Also im Grunde wirklich die deutsche Situation. Ja. Und immer sozusagen wissend und im Kopf habend, wir streben irgendwann die Wiedervereinigung an, aber wir etablieren jetzt diese Grenze. Und das ist auch der Grund, warum es in Deutschland ein Grundgesetz gab und keine Verfassung.
Ich weiß.
Und warum Bonn eine provisorische Hauptstadt war. Ja?
Ja.
Also im Grunde
weil man den geteilten Zustand nicht endgültig zementieren wollte.
Genau.
Ja. Und dass man auch am Anfang von der sogenannten DDR sprach und das sehr lange nicht akzeptiert hat und so weiter. Aber ich glaube, dass das, was du sagst, so nicht passiert. Weil ich glaube, das ist nicht die Friedensvorstellung, mit denen die Russen leben können. Ich denke ja, dass es eben nicht primär ein Krieg um Land ist, sondern eben eine wesentliche Rolle die Sicherheitsinteressen, diese irrsinnig lange Grenze, die man konventionell nicht verteidigen kann. Mhm. Und was haben die Russen denn damit gewonnen, wenn sie 20% des Territoriums der Ukraine kriegen und die gleichen ganzen schwelenden Konflikte, NATO-Mitgliedschaft, denkbare atomare Bewaffnung der Ukraine und so, die sind ja alle nicht weg dann. Ja, dann hat sich das alles nur um, wie viele Kilometer sind das insgesamt, 50, 60, 70 Kilometer weiter verschoben, dieser Streifen. Aber es sind die gleichen Probleme noch da wie vorher. Und deswegen denke ich, so wird der Frieden am Ende gar nicht aussehen. Weil ich kann mir gar nicht vorstellen, dass der so aussieht. Sondern der Frieden wird wahrscheinlich eine neutrale Ukraine, deren Sicherheit dann aufwendig garantiert werden muss sein. Dass es eine westintegrierte Ukraine gibt und sozusagen die besetzten Gebiete als DDR auf der anderen Seite.
Genau.
Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube nicht, dass das ein Frieden ist, den die Russen wollen.
Möglicherweise werden sie irgendwann dazu gezwungen. Ne? Auch die Russen zahlen einen Preis. Die nationalen Reserven sind mittlerweile offenbar deutlich abgeschmolzen von ungefähr 150 Milliarden US auf ungefähr 50 oder 60, so schätzt man, haben eine galoppierende Inflation in ihrem Land, 22-23% und so weiter. Zinsen werden unglaublich angehoben. Das heißt, das macht sich mittlerweile schon auch für die Russen im Alltag bemerkbar. Es gibt einen kritischen Punkt bei der ganzen Geschichte, die Frage Odessa. Darauf hat dieser Tage jemand hingewiesen, Odessa, ne, als der wichtige Hafen, der Zugang zum Schwarzen Meer für eine Rumpf-Ukraine von enormer Bedeutung, weil ja die Frage, wie kriegst du das ganze Getreide, den Weizen und so weiter, den du produzierst, wie kriegst du den irgendwann wieder aus dem Land?
Ja.
Und das heißt, das ist einer der ganz kritischen Punkte und andere auch, aber Odessa spielt dabei eine ganz besondere Rolle und vielleicht hast du recht, die Russen würden es allein deswegen nicht akzeptieren, weil sie dann akzeptieren müssten, dass sie Odessa nicht in die Hand kriegen und auch da
ja, gut, aber Odessa werden sie nicht kriegen. Also ich glaube, das haben sich inzwischen abgeschminkt. Das wird nicht passieren. Also es wird nicht in allererster Linie um die Frage gehen, wie viel Quadratkilometer mehr oder welche Stadt man noch kriegt.
Nee, strategisch.
Sondern es wird um die Frage gehen, aus russischer Sicht wird es um die Frage gehen, wird die Ukraine ein Land sein, von wo aus uns via USA Gefahr droht oder nicht? Das ist die Frage. Und auf der ukrainischen Seite halte ich es tatsächlich noch nicht mal für gänzlich ausgeschlossen, dass diese eroberten, von den Russen eroberten und man muss ja auch sagen, komplett zerstörten Gebiete, die Russland überhaupt nicht wieder aufbauen kann, ja, dass man die nicht vielleicht sogar am Ende als Autonomiegebiete quasi wieder zurückkriegt. Das halte ich zum jetzigen Zeitpunkt noch für überhaupt nicht ausgeschlossen, weil das primäre Kriegsziel ist nicht, diese Gebiete zu behalten, sondern das primäre Kriegsziel ist eine neutrale Ukraine.
Richard, ich danke dir sehr. War ein intensiver, interessanter Austausch.
Ja,
viel gelernt.
In die Geschichte und am Ende ein bisschen in die Zukunft geschwommen.
Ja. Genau. Also, Richard, danke dir. Alles Gute. Bis bald.
Ja, tschüss, Markus.
Eine Produktion von M hoch 2 und Podstars bei OMR im Auftrag des ZDF.